HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Ein blauer LKW steht neben dem anderen an der A5 Rastanlage Gräfenhausen-West Richtung Süden. Seit 2 Monaten streiken dort die Fahrer für ihr Geld. Nun spitzt sich ihr Protest zu. Sie fordern, dass ihre Spedition in Polen endlich den Lohn bezahlt. Insgesamt geht es da um mehr als 500.000 Euro. Der Streit ist immer noch nicht gelöst. Deswegen haben die Lkw-Fahrer letzte Woche schon angekündigt, wenn da weiter nichts passiert, gehen wir in den Hungerstreik. HR-Info-Wirtschaftsreporter Lars Hofmann war an der Raststätte Gräfenhausen-West an der A5 gewesen und mein Kollege Dirk Wagner hat ihn gefragt, was das denn nun konkret bedeutet.
Das heißt, dass tatsächlich von den 84 Fahrern, die jetzt noch hier sind und streiken, ungefähr 30 ab sofort in Hungerstreik gehen. Hinter mir treffen sie sich jetzt gerade an einem LKW, der ist ausgeräumt. Da haben sie schon Matratzen reingelegt. Da wollen die Fahrer dann übernachten, dass sozusagen gemeinsam wirklich durchstehen diese Zeit. Und sie fordern damit halt natürlich das Geld, das ihnen ihrer Ansicht nach zusteht. Und viele haben ja auch gesagt, dass sie so lange in Hungerstreik bleiben wollen, bis sie das Geld bekommen. Ein Fahrer ist selber Vater von 4 Kindern mit einem kleinen Mädchen von 4 Jahren. Der hat sogar gesagt, er streikt, bis er das Geld hat oder bis er stirbt. Das klingt natürlich melodramatisch, zeigt aber schon, wie verzweifelt die Lage ist und wie hilflos die Fahrer sich jetzt hier nach genau 2 Monaten im Streik fühlen.
Ja, das ist ja eine sehr dramatische Aktion, das Ganze. Gibt es denn keine andere Möglichkeit zu einer Einigung mit der Spedition? Das läuft ja auch schon eine ganze Weile.
Das ist so und die Spedition verweigert ja im Moment alles. Das Einzige, was bis jetzt gekommen ist, ist eine Klage vor der Staatsanwaltschaft in Darmstadt wegen Erpressung gegen die Fahrer. Geld ist da noch nicht geflossen. Der Verhandlungsführer der Fahrer, der Niederländer Edwin Atema von der Internationalen Transportarbeitergewerkschaft, der sagt, es gäbe durchaus Möglichkeiten, dass nämlich die Kunden von dieser polnischen Spedition Masur einspringen, den Lohn für die Fahrer übernehmen. Das sind teilweise große deutsche Logistikkonzerne, Automobilkonzerne. Er sagt, dann könnte das ganz schnell geregelt sein und wirft denen aber vor, dass sie sich aus der Verantwortung stehlen. Es gibt nur eine größere Baumarktkette, da ist wohl ein Vertreter hier gewesen, hat sich informiert. Da könnte es sein, dass von da vielleicht etwas Geld kommt. Aber auch das ist noch nicht spruchreif, auch das kann noch dauern. Das zeigt einfach, das Ganze ist sehr komplex, sehr kompliziert und auch langwierig.
Lkw-Fahrer in Gräfenhausen machen ernst und treten in den Hungerstreik. Informationen waren das dazu von unserem hr-Info-Reporter Lars Hofmann im Gespräch mit Dirk Wagner. Am 8. Oktober wird in Hessen gewählt und wir wollen uns die hessischen Spitzenkandidaten genauer anschauen. Dazu haben wir alle 6 nach Gießen in unsere Wählbar eingeladen. Da geht es nicht nur um Politik, sondern auch um Persönliches. Ja, es wird sogar teilweise gesungen und getanzt. Hören wir mal, wie sich der Spitzenkandidat der FDP, Stefan Naas, in unserer Wählbar geschlagen hat. Unsere landespolitische Korrespondentin Ariane Fock fast zusammen.
Stefan Naas gilt als der Posterboy der FDP, oft mit Einstecktuch und weißem Strahlelächeln. Mit ihm soll die hessische FDP wieder wirtschaftsliberaler werden. Er selbst sagt von sich, er sei der Anti-Al-Wazir und begründet das so.
Es ist alles so effekthaschend, aber am Ende sind die Resultate so klein. Keine 50 Kilometer Radwege, in 9 Jahren entlang der Landesstraße, bei der Schiene nicht richtig vorangekommen. Ich finde die Bilanz sehr schlecht. Und glaube, dass da mal ein Schub notwendig ist für Hessen.
Schub könnte auch Stefan Naas am Billardtisch gebrauchen. In jeder Kugel steckt eine Forderung aus einem der Wahlprogramme von CDU, SPD, Grünen, AfD, FDP und Linke. Stefan Naas versenkt die erste Kugel und liest vor.
Als konkrete Maßnahmen, um den Erzieherberuf attraktiver zu gestalten und mehr Männer in diesen zu integrieren, fordern wir eine flächendeckende Ausbildungsvergütung, die Stärkung der dualen Ausbildung sowie eine Erhöhung des Einstiegsgehalts.
Naas erklärt, dass er und seine Liberalen da auch etliches von unterstützen. An 2 Punkten kommt der FDP-Spitzenkandidat dann aber ins Grübeln.
Flächendeckende Ausbildungsvergütung wollen wir Freie Demokraten auch und die Stärkung der dualen Ausbildung natürlich. Erhöhung des Einstiegsgehaltes, ja. Das findet sich so in unserem Wahlprogramm nicht. Und die besondere Hervorhebung der Männer im Erzieherberuf kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ich würde auf die SPD tippen.
Und liegt damit falsch. Tatsächlich ist es eine Forderung, die genau so im FDP-Wahlprogramm steht. Nach der ersten Schrecksekunde braucht es einen Moment, bis er sich wieder fängt.
Jetzt habe ich das eigene Wahlprogramm nicht erkannt. Na gut, wegen den Männern, das hat mich eher auf die Sozialdemokratie gebracht. Na gut.
Bei den Bierdeckelbekenntnissen wird Stefan Naas dann ganz persönlich und erzählt von seiner Tierliebe. Er hat nämlich zwei Kaninchen daheim.
Die haben bei uns ein Gehege und die sind auch zahm und die kann man auch natürlich mal hochnehmen und streicheln. Natürlich ist es vor allem für meine Tochter natürlich. Und ich hatte aber in meiner Kindheit auch schon Zwergkaninchen und das war auch sehr schön. Ich habe es nicht so mit den Tauben und den Hühnern gehabt, die mein Vater hatte. Da wird ja dann auf Merkmale gezüchtet und das war mir sehr fremd.
Zum Schluss darf sich auch der FDP-Spitzenkandidat seinen Wunsch-Koalitionscocktail zusammenstellen. Drin ist viel gelbes Mangosirup für die FDP, dazu ein großer Schuss schwarze CDU und ein kleiner Klecks roter Saft.
Da habe ich erstmal rot abgetrunken und jetzt trinken wir schwarz ab. Am besten schmeckt gelb.
Nennen würde Stefan Naas seine schwarz-rot-gelbe Koalitions-Cocktail-Kreation übrigens Deutschlando.
Der Spitzenkandidat der FDP, Stefan Naas, in unserer HR Wählbar. Ariane Focke hat ihn uns näher gebracht. Prüfen, rufen, drücken. Das sind die drei Schlagworte bei der Reanimation. Aber wüssten Sie im Ernstfall direkt, was genau zu tun ist? Damit das mehr Menschen wissen, gibt es gerade viele Aktionen in ganz Deutschland. Im Rahmen der Woche der Wiederbelebung. Auch in Mittelhessen, in Lich, war unsere hr-Inforeporterin Lea Schäbaum mit dabei.
Rettungswagen rufen. Hier ist eine bewusstlose Person. Ich mache Herzdruckmassage.
Ja, okay.
Vor der Apotheke in Lich lassen sich Bruno und Brigitte Klassen von einer Sanitäterin gerade im Rettungswagen zeigen, worauf es bei der Reanimation ankommt. Auf der Trage zwischen ihnen die bekannte Puppe aus dem Erste-Hilfe-Kurs. Sie besteht nur aus Oberkörper und Kopf, hat aber keine Arme und Beine. An ihr wird geübt, wie man im Ernstfall richtig handelt. Erst ansprechen, Atemwege und Atmung kontrollieren und den Notruf wählen.
Wichtig ist, dass man dann sofort mit der Herzdruckmassage anfängt. Genau, die Herzdruckmassage, das ist ja sozusagen der Thorax hier und man drückt im unteren Drittel vom Thorax, dass man quasi immer mittig von den Brustwarzen hier auf dem Sternum drückt.
Ja, nicht unter dem Brustkorb.
Nee, genau, auf dem Brustkorb drauf, weil wenn ich jetzt unter dem Brustkorb drücken würde, dann drücke ich richtig in den Bauch rein und dann kann es nämlich sein, dass da Erbrochenes wieder hochkommt. Also wirklich auf dem Brustkorb drücken.
Doch viele Ersthelfer haben genau davor Angst, weiß Björn Kohlhausen. Er leitet die Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst der Johanniter Mittelhessen.
Ja, dass man generell einen falschen Druckpunkt hat oder dass man vielleicht auch mal eine Rippe bricht, ja, das gehört dazu. Es passiert nichts. Gar nichts machen, das ist der größte Fehler und das ist, muss man auch mit seinem Gewissen dann irgendwie vereinbaren. Anfangen. Anfangen und einfach machen.
In Deutschland sterben jedes Jahr zwischen 80 und 100.000 Menschen am plötzlichen Herztod. Er ist damit eine der häufigsten Todesursachen. In vielen Fällen könnte er durch schnelles Eingreifen verhindert werden. Deshalb ist es so wichtig, dass viele Menschen reanimieren können. Dabei sollte man sich auch nicht davor scheuen, andere Menschen um Hilfe zu bitten, sagt Dr. Matthias Bayer, leitender Arzt der Kardiologie im Asklepios Krankenhaus Lich.
Das können zum einen umherstehende Personen sein. Da bietet es sich immer an, jemanden direkt anzusprechen. Nicht in den Raum, kann mir jemand helfen, sondern Sie im blauen Mantel, jetzt kommen Sie bitte zu mir her und rufen die 112 an und dann quasi alle Ressourcen mit einzubinden, die ich verfügbar habe.
Denn die Herzdruckmassage ist körperlich richtig anstrengend. 2 Minuten hält man im Schnitt durch, dann fehlt die Kraft, um weiterhin genug Druck auf den Brustkorb auszuüben. Das merkt auch Anke Herde-Bertram. Sie lässt sich vor Ort zeigen, worauf es ankommt bei der Herzdruckmassage.
Ja, also man hat gemerkt, wie anstrengend doch diese 2 Minuten sind. Dass es doch unheimlich viel Kraft in den Armen kostet und dass man sich auch sehr konzentrieren muss.
Auch wenn es viel Kraft kostet. Die Herzdruckmassage sollte nicht einfach mittendrin unterbrochen werden, sagt Björn Kohlhausen. Außer
wenn der Rettungsdienst da ist, dann wird man abgelöst. Aber auch da kann man nochmal unterstützen, weil 2 Hände mehr, die helfen dann echt tatsächlich. Aber wenn der Patient sich irgendwie wehrt oder sagt, jetzt hören Sie bitte auf, dann ist es Zeit aufzuhören.
Und das ist dann sicher ein gutes Zeichen, dass die Reanimation wirksam war. Wie man bei der Reanimation vorgeht, darüber hat uns Reporter Lea Schebaum informiert. Der Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis, seit 1952 wird er jährlich von der Frankfurter Paul-Ehrlich-Stiftung vergeben. Dotiert ist er mit 120.000 Euro. Und ausgezeichnet wird Grundlagenforschung, speziell in den wissenschaftlichen Disziplinen, für die der ab 1899 in Hessen wirkende Nobelpreisträger Paul-Ehrlich stand. Den Preisträger des Jahres 2024 stellt uns Reporter Stefan Hübner vor.
In jedem Dickdarm leben rund 10 Millionen Bakterien. In Menschen entspreche das etwa der Bevölkerung von 1250 Erden. Diese Bakterien haben einige nützliche Eigenschaften. Zum Beispiel erziehen sie das Immunsystem. Das lernt quasi von den Bakterien, wie es Krankheitserreger bekämpft und dabei den Körper seines Menschen nicht angreift.
It has always been a mystery. How we can live with trillions of bacteria in our gut.
Es war immer ein Rätsel, wie wir mit Billionen Bakterien im Darm leben können, ohne dass das unser Immunsystem überlastet und wir zum Beispiel eine Blutvergiftung kriegen, schildert im Videointerview Dennis Casper. Der Arzt und Immunologe wirkt an der Harvard Medical School in Boston in den USA und er hat die Nuss geknackt. Damit das Immunsystem nicht angesichts der Bakterienflut die Grätsche macht, gibt es eine Art Sprache auf Basis von Zucker.
Many bacteria have a sugar coat, but what was strange is when I tried to isolate it, what I found was different chemistry.
Viele Bakterien, so Casper, haben Schutzkapseln aus Zuckermolekülen. Als er die im Labor isolieren wollte, und zwar beim Darmbakterium Bacteroides fragilis, stieß er auf eine Überraschung. Denn üblicherweise besteht die Zuckerkapsel aus einem Typ von Zuckermolekülen. Bacteroides fragilis stehen jedoch gleich 8 Molekültypen zur Verfügung. Und die kann es sogar abwechselnd gebrauchen und immer neu kombinieren.
Very likely, so this organism could live in the intestine and hide itself from the immune system by keep changing its face, so to speak.
Dank der diversen Schutzkapseln erscheinen die Bakterien dem Immunsystem mit immer neuem Gesicht. So entziehen sie sich seinem Einfluss. Sie können es aber auch gut getarnt beeinflussen. Zudem entdeckte Dennis Casper noch eine fettartige Substanz. Sie sorgt vor allem nach der Geburt dafür, dass sich das Immunsystem nicht gegen den Körper richtet.
Well, I mean, I started to work on PSA in 1980. I've done many other things in the interval.
Mit den Untersuchungen, die zu seinen Erkenntnissen führten, begann Casper 1980. Beendet waren sie im Jahr 2019 nach einigen Durchbrüchen, vor allem in der Molekulargenetik. Daraus, dass er als erster Kommunikationswege zwischen dem Körper und seinen Bakterien aufdecken konnte, daraus macht Dennis Casper im Videointerview keine große Sache. Aber dass er dafür den Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preis 2024 erhält, das freut den 80-Jährigen schon.
Stefan Hübner über den Preisträger des Paul-Ehrlich- und Ludwig-Darmstädter-Preises 2024, der US-Immunologe Dennis Casper. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und mehr interessante Themen aus Hessen, die gibt es auch auf hessenschau.de.